Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Heute Nachmittag hat mich eine zweite Sache sehr beschäftigt, nämlich dieses Zitat, was jetzt den Journalisten immer entgegengehalten wird, die sich im weitesten Sinne für die Aufnahme von Flüchtlingen stark machen, nämlich das berühmte Zitat von Hans-Joachim Friedrichs: Ein Journalist soll sich nicht gemein machen mit einer Sache, auch nicht mit einer guten. Ich bin sozusagen nicht Erfinder oder Schöpfer, aber ich bin Transporteur dieses Zitats, weil ich damals zusammen mit Jürgen Leinemann am Sterbebett von Hans-Joachim Friedrichs diesen Satz gehört habe. Und da haben wir natürlich nachgefragt, was meinst du damit? Und er hat es eingegrenzt, eigentlich in einem sehr politischen, gerade parteipolitischen Sinne. Also, wenn die SPD das Ehegattensplitting abschafft und ich als Journalist finde es gut, dann darf ich in der Anmoderation des Beitrages nicht erkennen lassen, dass ich das gut finde. Also eine ganz simple kleine Sache. Daraus zu machen, dass ein Journalist quasi ein haltungsloser, emotionsloser Moderator, Journalist sein sollte, dem man seine Haltung nicht anmerkt, ist eine vollkommene Pervertierung.
Kurt Schnibben, Spiegeljournalist und Mitgründer des Reporterforums und damit auch Veranstalter des Deutschen Reporterpreises. Bei der Verleihung des aktuellen, des Jahrganges 2015 am Montag in einer sehr emotionalen und auch sehr leidenschaftlichen Rede, die Sie im Podcast in voller Länge hören können von dieser Sendung, der Ausgabe vom 12. Dezember 2015. Wir haben noch weitere Themen in der Sendung, der NSU-Prozess und die Medien, MDR-Rundfunkrat, verfassungsfeindlich und dann nicht nur ein Interview mit einer Preisträgerin vom Deutschen Reporterpreis, sondern auch ein bisschen hinter die Kulissen geguckt beim Axel Springer Konzern. Er bereitet gerade Update vor. Das ist eine Implementierung auf Samsung-Telefonen, eine Art News-Aggregator. Und wir dürfen schon mal hören, was das sein wird. Und das alles natürlich wie immer.
Vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Zum ersten Mal seit 2,5 Jahren zeigt Beate Zschäpe offen ihr Gesicht beim Betreten des Gerichtssaals, dreht nicht den Kameras den Rücken zu. Wohl auf Anraten des älteren Herrn an ihrer Seite, Hermann Borchert, der neue Verteidiger. Sein junger Kollege liest Zschäpes Aussage vor. Der Kern der Botschaft: von den Mordtaten ihrer Gefährten habe sie jedes Mal erst hinterher erfahren.
Der NSU-Prozess in dieser Woche, wieder Schlagzeilen und Berichte in den Medien, wie hier in den Heute-Nachrichten. Es ist ja einer der größten Prozesse überhaupt in der bundesdeutschen Geschichte und reiht sich ein in die Prozesse um die Spiegel-Affäre. Der Mordprozess wäre zu erwähnen gegen Vera Brühne, der Auschwitz-Prozess in Frankfurt am Main, der Fall des Kindermörders Jürgen Bartsch, der Bader-Meinhof-Prozess, der Spionagefall Günter Guillaume, der unendliche Streit um den Paragraphen 218 in Memmingen und wie gesagt jetzt der NSU-Prozess. In dieser Hinsicht bat ich meine Kollegin Vera Linz doch einmal wirklich zu analysieren, was in den letzten Jahren tatsächlich passiert ist im Wechselverhältnis Medien und Prozess, denn da hat sich doch einiges entwickelt. Schon die Ankündigung, Beate Zschäpes in dieser Woche aussagen zu wollen, hat eigentlich für großes Medieninteresse gesorgt, während die Berichterstattung davor ja eher vor sich hingeplätschert ist, muss man sagen. Und ich fragte meine Kollegin, ob es denn eigentlich gar nichts zu berichten gab.
Doch sicher, aber man muss sehen, in dieser Woche hatten wir die Prozesstage 248 und 249. Das heißt, dieser NSU-Prozess geht nun schon über 2,5 Jahre seit Mai 2013 und da fällt es Journalisten schwer, immer noch Aufmerksamkeit für den Prozess herzustellen. Und wenn nun Beate Zschäpe plötzlich ankündigt, ihr Schweigen brechen zu wollen, dann sind die Medien natürlich froh, dass es endlich mal wieder etwas Spektakuläres zu vermelden gibt. Damit können sie das Publikumsinteresse befriedigen und das lässt sich natürlich niemand entgehen. Die Frage ist natürlich, ob man mit dieser Fokussierung auf Beate Zschäpe der eigentlichen Verhandlung gerecht wird.
Das schauen wir uns vielleicht gleich mal näher an. Vorher würde ich aber gerne weiter zurückgehen in die Zeit vor dem NSU-Prozess. Denn als die Morde passierten zwischen 2000 und 2006 und auch dann noch bis 2011, als klar wurde, dass die NSU hinter diesen Verbrechen steckt, haben die Medien ja doch eine recht unrühmliche Rolle gespielt.
Ja, genau. Sie haben, als es um die NSU-Mordserie ging, über Jahre den rechtsextremen Terror als organisierte Kriminalität unter Ausländern abgetan. Das ging selbst Andreas Förster so. Er ist immerhin Experte für Rechtsextremismus bei der Berliner Zeitung.
Es spielte sich ja doch mehr auf den vermischten Seiten ab, weil es ja eben alles auf einen normalen Kriminalfall hindeutete. Mir selbst sind allerdings, ehrlich gesagt, damals nicht die Gedanken gekommen, dass es da einen rechtsextremistischen Hintergrund geben könnte. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, diese Mordserie tatsächlich damit in Verbindung zu bringen.
Ja, und mit dieser Sicht stand Förster nicht allein. Zu diesem Ergebnis ist eine Studie der Otto-Brenner-Stiftung gekommen, die im Januar dieses Jahres vorgestellt worden ist. Das Fazit der Studie, die Mehrzahl der Journalisten war einfach der Perspektive der Ermittlungsbehörden gefolgt, selbst wenn sie Zweifel daran hatten. So die Medienwissenschaftlerin Tanja Thomas, Co-Autorin der Studie.
Uns haben einige davon berichtet, dass sie bei Pressekonferenzen waren der behördlichen Ermittlungen und haben sozusagen mehrfach nachgefragt, könnte nicht doch irgendwie Rechtsextremismus eine Rolle spielen. Nach dem 5. Mal wurde ihnen mitgeteilt, dass man ihnen jetzt nicht mehr antworten würde oder die Pressekonferenz abbricht, wenn jetzt diese Frage nochmal wiederholt wird.
Ja, und diese Blockadehaltung der Behörden hätten die Medien thematisieren müssen, meint Tanja Thomas. Insofern war die Herausforderung, es jetzt im Prozess besser zu machen, natürlich groß.
Schauen wir doch mal auf die Zeit des NSU-Prozesses. Hat die Branche aus ihren Fehlern gelernt?
Ja, zumindest teilweise. Den Opferfamilien wurde in der Berichterstattung viel Raum gegeben. Auch die Rolle der Ermittler stand lange im Fokus. Es wurde auch sehr detailliert berichtet, beispielsweise durch die Süddeutsche Zeitung. Die hat das erste Jahr des Prozesses komplett dokumentiert, sowie ein Protokoll und das auch in einem Film nachgestellt. Aber inzwischen kommt erneut Kritik auf, zum Beispiel daran, dass viele Journalisten das Interesse an dieser recht unspektakulären Detailarbeit verloren hätten, weil der Prozess sich nun schon so lange hinzieht. Das NSU-Prozessblog von Zeit Online etwa ist eine der wenigen Ausnahmen für eine akribische Dokumentation bis heute. Und der Vertreter der Nebenklage, Alexander Hoffmann zum Beispiel, bedauert in der Publikation aus Politik und Zeitgeschichte, dass nur bei einem geringen Teil der Presse das tatsächliche Bemühen vorhanden sei, systematisch die verschiedenen Facetten des eigentlichen Skandals aufzuarbeiten. Und natürlich ist dieser Prozess auch sehr zermürbend, wie zum Beispiel ARD-Reporter Tim Assmann beschreibt.
Das ist ja das Besondere, dass man als Berichterstatter immer wieder merkt, wie viele Fragen offen bleiben werden, wenn das Gericht in München urteilt. Vieles, was die Öffentlichkeit, was die Opferangehörigen umtreibt, ist ja gar nicht formal Thema in diesem Prozess, wird dementsprechend hier auch nicht aufgeklärt werden.
Ja, und deshalb stürzen sich die Medien wie auch in dieser Woche auf Beate Zschäpe, da sie als einzig Verbliebene der mutmaßlichen Täter Aufklärung in die NSU-Morde bringen könnte.
Was mir aufgefallen ist, dass, wenn es um Zschäpe geht, sehr viel mit Stereotypen gearbeitet wird. Und also sie wird auch dämonisiert. Zog sich das durch den gesamten Prozess?
Ja, ich würde sagen, ja, soweit ich das beurteilen kann, denn diese Stereotype sorgen für mediales Interesse und werden natürlich auch dem Zuschauerbedürfnis nach Reduktion, nach einfachen Botschaften gerecht. Auch oberflächliche Sprachmuster wie die Nazi-Braut zum Beispiel waren da zu lesen. Auch eine sehr starke oberflächliche Personalisierung. Friedrich Burschel, der ist beim NSU-Prozess akkreditiert für Radio Lotte Weimar, hat dort über 200 Prozesstage verfolgt und er beklagt, viele Beiträge enthielten
jede Menge Schrott, wo es nur um Beate Zschäpe, ihr Aussehen, ihr Frausein, um ihr Kokettieren mit der Situation und so weiter geht. Also das ist schon am Rande des Erträglichen, was über diese Frau geschrieben wird.
Jan Burschel kritisiert, dass Journalisten aufgehört hätten, zu den vielen Ungereimtheiten im Zusammenhang mit den Morden zu recherchieren, etwa die Rolle der Behörden bei den Ermittlungen. Zwar wird diese nicht direkt beim NSU-Prozess verhandelt, sondern in einem Bundestagsuntersuchungsausschuss, aber hier ist sicher auch journalistische Investigativarbeit gefragt.
Stellt sich die Frage, wie könnte man es besser machen, um dem öffentlichen Interesse vielleicht dann doch gerechter zu werden?
Ja, die Frage ist auch, wie hält man ein Publikumsinteresse über so lange Zeit hoch und wie lässt sich das auch finanzieren? Sicher muss zunächst mal der Wille da sein und dann, denke ich, fehlt es an Formaten, mit denen man so etwas über einen längeren Zeitraum begleiten kann. Interessant ist auch der rechtliche Rahmen für den Zugang der Medienöffentlichkeit. Der spielt ja auch eine Rolle und der soll verbessert werden. Das hat die Justizministerkonferenz der Länder im Sommer dieses Jahres beschlossen. So Heiner Allwart, Professor für Strafprozessrecht an der Universität Jena.
Geplant ist, dass jedenfalls die Entscheidungsverkündung in bestimmten Verfahren in Zukunft vom Fernsehen und vom Rundfunk übertragen werden dürfen. Und es ist weiter geplant, dass Regeln geschaffen werden, dass bei zu kleinen Gerichtssälen die Verhandlung als Übertragung in einen Nachbarraum geschehen darf, dass dann noch weitere Medienvertreter Platz finden. Und als drittes ist geplant, dass man bei Prozessen von zeitgeschichtlicher Bedeutung die insgesamt für die Nachwelt aufnimmt, elektronisch.
Bis es dazu kommt, wird es allerdings noch dauern, denn im zuständigen Bundesjustizministerium gibt es noch nicht mal einen Referentenentwurf für so ein Gesetz. Und wenn es dann aber kommt, stehen natürlich eine Menge Fragen im Raum, zum Beispiel, wie beeinflusst mehr Medienöffentlichkeit einen Prozess? Aber es gibt natürlich auch dann ganz neue Möglichkeiten der Aufbereitung. Derzeit haben wir zum Beispiel überhaupt keine durchgehende Dokumentation des Prozesses, nur die selektiven Mitschriften durch Journalisten oder was die Protokollanten aufgezeichnet haben. Da wird ja auch nicht alles akribisch notiert. Und wenn man jetzt eine elektronische Aufzeichnung mal hätte, dann könnte man so einen Prozess auch nochmal anders aufarbeiten.
Der NSU-Prozess und die Medien, Vera Linz fasste zusammen.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Verfassungsrechtlich gefordert ist keine völlige Staatsfreiheit, sondern allein eine numerisch konsequent begrenzte Staatsferne. Dieses Gebot der Staatsferne verlangt, dass in den Gremien ihren Ausschüssen jedem staatlichen oder staatsnahen Mitglied zumindest zwei staatsferne Mitglieder gegenüberstehen. Das heißt, ihr Anteil ist auf ein Drittel der gesetzlichen Mitgliederzahl zu begrenzen.
Soweit ein Ausschnitt aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 25. März 2014, in dem kurz gesagt festgestellt wurde, die Gremien des Zweiten Deutschen Fernsehens, Fernsehrat und Verwaltungsrat, seien nicht verfassungsgemäß zusammengesetzt, da eine zu starke Staatsnähe festgestellt wurde. Nikolaus Brender, ehemaliger ZDF-Chefredakteur, dessen Nichtvertragsverlängerung durch eine CDU-Mehrheit im Verwaltungsrat beim ZDF praktisch zum Auslöser des Klageweges wurde, sagte beim Medientreffpunkt Mitteldeutschland vor einem Jahr dazu:
Das Bundesverfassungsgericht hat erstmal die Klage, die Normenkontrollklage, angenommen. Und nicht, weil es irgendwie eine Petitesse ist, sondern weil das Bundesverfassungsgericht offensichtlich der Meinung war, dass in einem der wichtigsten Elemente der Demokratie einiges schiefläuft. Die Organisation des ZDF und mancher ARD-Anstalten, das muss man ganz klar sagen, ist nach diesem Urteil verfassungswidrig. Das Bundesverfassungsgericht hat nicht nur die 2-zu-1-Regelung gesetzt, sondern das Bundesverfassungsgericht hat eindeutig in seinen Begründungen, und wenn Sie sie lesen, sind diese Begründungen sehr eindeutig, einen Kulturwechsel gefordert, nämlich die eindeutige Begrenzung des politischen Einflusses auf die Freiheit der Berichterstattung und auf die Freiheit der Organisation des Rundfunks. Dies ist das Wesentliche.
Soweit so gut. Änderung ist inzwischen eingeleitet und der neue Fernsehrat wird eine andere Zusammensetzung haben. Unterstützt hatte das Klageverfahren einst zur höchsten Instanz Tabia Rössner, früher selbst einmal beim Zweiten Deutschen Fernsehen, heute eher dann doch dem Staat zuzurechnen, denn sie ist medienpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ich hatte sie vor der Sendung per Skype zu einem aktuellen Fall befragen können, denn sie hat einen neuen Verfassungsfeind ausgemacht.
Der Verfassungsfeind ist vielleicht ein bisschen zu stark in der Formulierung, aber wir sehen mit dem neuen MDR-Rundfunkrat, dass die Staatsferne dort nicht so eingehalten wurde, wie vom Bundesverfassungsgericht vorgegeben. Wir haben ein Gremium mit 43 Mitgliedern, 15 Mitglieder sind dem Staat zuzurechnen oder dieser Staatssphäre. Und damit würde dieser Rundfunkrat den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts nicht entsprechen.
Aber wenn ich das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes aus dem Jahre 2014 richtig in Erinnerung habe, ging es ausschließlich um das Zweite Deutsche Fernsehen. Das war eine Normkontrollklage, direkt, sage ich mal, auf den Fall ZDF gemünzt.
Nein, es war ein Grundsatzurteil. Es ist am ZDF-Staatsvertrag geurteilt worden. Also es gab eine Verfassungsklage wegen des ZDF-Staatsvertrags aufgrund der Causa Brender. Aber es ist ein Grundsatzurteil und aufgrund dessen haben viele Länder oder die meisten Länder sogar ihre Rundfunkgesetze oder Staatsverträge überprüft auf die Vorgaben, die das Bundesverfassungsgericht gemacht hat. Und daraufhin gab es auch verschiedene Änderungen. Zum Beispiel der SWR-Staatsvertrag wurde verändert. Das WDR-Gesetz wird im Moment novelliert. Der BR hat das Gesetz, das BR-Gesetz wurde geändert. Das heißt also, es gab viel Veränderungen aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts, nur beim MDR nicht. Und das halte ich für sehr problematisch, da gerade der MDR immer wieder aufgefallen ist oder der Rundfunkrat, dass dort versucht wurde, von Staatsseite Einfluss zu nehmen.
Offenbar haben die Selbstreinigungskräfte beim Mitteldeutschen Rundfunk versagt, weil der MDR-Rundfunkrat sehr wohl das ZDF-Urteil an sich selbst überprüfen wollte. Haben Sie denn eine Erklärung, warum es nicht über diese Absicht hinausging?
Naja, es ist natürlich immer schwierig, wenn drei Länder sich einigen müssen, ein neues Gesetz oder einen neuen Vertrag auf den Weg zu bringen. Dieser Vertrag ist ja von 1991. Wenn drei Länder, die auch politisch sehr unterschiedlich aufgestellt sind, sich einigen müssen, ist das in der Tat nicht so ganz einfach. Wir haben eine sehr dominante Staatskanzlei in Dresden. Also die sächsische Staatskanzlei hat immer sehr stark versucht, die Geschicke des MDR auch mitzugestalten und zu beeinflussen. Da sind sie auch schon mal mit gescheitert. Jetzt haben wir eine rot-rot-grüne Landesregierung in Thüringen. Die haben natürlich auch andere Interessen. Dann ist Rundfunkpolitik natürlich immer auch ein Stück weit Standortpolitik. Wie viel Arbeitsplätze werden in den jeweiligen Ländern beispielsweise vorgehalten für den MDR oder die daran hängenden Töchtergesellschaften? Also das ist eine schwierige Gemengelage. Nichtsdestotrotz sind die Länder in der Pflicht und theoretisch könnte es auch eine Verfassungsklage geben, weil die Maßgaben des Bundesverfassungsgerichts nicht eingehalten sind.
Nun trifft es irgendwie wahrscheinlich dann doch auch noch parallel zufällig zeitgleich, dass der MDR-Rundfunkratsvorsitzende, der frisch gewählte, am 8. Dezember auch noch in Kritik gerät, weil er erst 14 Monate, sagen wir mal, politikfrei ist und man ihm jetzt eine gewisse Nähe zur Staatskanzlei in Sachsen unterstellt. Bleibt jetzt die Kritik das einzige Mittel, um dort möglicherweise eine Veränderung herbeizuführen? Sie sagten zwar schon, es läuft auf eine Klage hinaus, aber beim ZDF war es ja genau das, dass eine Klage zu stellen nicht jedem vorbehalten ist. Dazu gibt es in der Juristerei tatsächlich nur Klageberechtigte. Wer wäre denn das in diesem Fall?
Vorab möchte ich vielleicht noch mal eins sagen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht stark unter Druck und es ist deshalb umso wichtiger, dass er Glaubwürdigkeit ausstrahlt. Und auch die MDR-Intendantin hatte darauf verwiesen, dass es wichtig ist, glaubwürdig zu sein. Und insbesondere, wenn sie jetzt den Vorsitz der ARD-Anstalten hat, ist es natürlich umso wichtiger, dass der MDR verfassungsrechtlich unbedenkliche Gremien zusammensetzt, hat, um auch diese Glaubwürdigkeit für die ganze ARD auszustrahlen. Klageberechtigt sind natürlich in der Regel Landesregierungen. Es gibt Verfassungsklagen oder abstrakte Normenkontrollklagen, die auch aus den Parlamenten kommen können. In der Regel sind da aber die Quoren so hoch, dass das unrealistisch ist. Die Frage ist, ob beispielsweise Bürgerinnen und Bürger selber eine Verfassungsbeschwerde einreichen können, weil sie aufgrund der mangelnden Staatsferne sich vielleicht nicht objektiv genug informiert fühlen. Das ist aber ein sehr beschwerlicher Weg und ich glaube, dass es eher nicht zu einer Klage kommen wird. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass die Länder sich da jetzt einigen und einen neuen Staatsvertrag auf den Weg bringen.
Da sind Sie ja sehr optimistisch, dass sich Länder einfach so einigen.
Naja, Ich komme natürlich auch aus der Politik und hoffe, dass es auch politische Kräfte in diesen Ländern gibt, die das einsehen, dass das notwendig ist. Maßgaben von Verfassungsgerichten und zwar vom höchsten bundesdeutschen Gericht umzusetzen. Das ist die Aufgabe und deshalb ist es notwendig, dass sich die Länder da zusammensetzen. Und die Parlamente sind dazu da, um dies auch einzufordern. Ich hoffe, dass es diese politischen Kräfte gibt, dass es den Widerstand gibt, aber vielleicht muss auch von außen der Druck noch erhöht werden.
Meint zumindest Tabea Rössner. Sie ist die medienpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und gleich Theresa Rentsch, Preisträgerin beim Deutschen Reporterpreis 2015 in der neuen Kategorie Datenjournalismus. Living in America, Radio 1, Medienmagazin. Wir waren musikalisch sozusagen global jetzt und Radio 1 ist natürlich auch regional, lokal. Aber das ist nicht der eigentliche Aspekt, warum ich die nächste Interviewpartnerin aus der großen Schar der Deutsche Reporterpreis-Gewinner herausgesucht habe. Am Montag kürte sich ja wieder die Branche, das Reporterforum, reporter-forum.de, da alle Preisträger nochmal nachzulesen. Was ich interessant fand, also nicht nur die klassischen Reporter, die ausgezeichnet wurden. Zum ersten Mal wurden auch Datenjournalisten geehrt. Ein Team, das bei der Berliner Morgenpost eine interessante Reportage gemacht hat, die auch immer noch nachzusehen ist. M29, Berlins Buslinie der großen Unterschiede. Ich habe Ihnen gerade mal über Twitter.com Medienmagazin den Link dorthin geschickt und auch das Bild meiner nächsten Gesprächspartnerin, ein Foto. Und da ist auch ein kleines Zitat drin aus diesem Interview, das Sie jetzt hören werden. Und zwar wird sich aber meine Gesprächspartnerin selber vorstellen.
Also mein Name ist Theresa Rentsch. Ich bin heute Volontärin bei der Welt, bei Axel Springer und habe für die Berliner Morgenpost als freie Autorin das M29-Stück produziert.
Das ist insofern interessant, weil ich hatte den Verdacht, Sie können mich gerne korrigieren, seitdem die Berliner Morgenpost nicht mehr Axel Springer gehört, entdecke ich plötzlich Entfesselungskräfte, die eben auch dazu führen jetzt, dass man sie prämiert hat. Erstmal herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Datenjournalismus ist das, womit die Berliner Morgenpost sich bei mir ins Gedächtnis eingebrannt hat. Also ob das nun eine Wahl ist, eine Volksabstimmung und so weiter, wo man exakt gucken kann, in welchem Bezirk, wie, wer gewählt hat oder so, das fand ich immer hochspannend und dachte, das ist genau die visualisierte Form von Journalismus, mit dem ich als normaler Mensch auch was anfangen kann. So, jetzt sind Sie prämiert worden. Vielleicht erklären Sie mal kurz Ihr Stück.
Oh ja, das begann so, dass ich in Berlin häufig mit einer Buslinie gefahren bin, die am Ende gar nicht die M29 war, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, ich steige da jeden Morgen ein, sehe jeden Morgen dieselben Leute und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich kenne die Leute, die da mitfahren. Das ist immer derselbe Schlag Mensch. Und dann irgendwann habe ich mich gefragt, ob es wäre doch mal ganz spannend rauszufinden, wer da nun wirklich wohnt, anhand schon von Statistiken und dann auch da Geschichten erzählen. Und dann habe ich mich, wie Sie gerade schon sagten, an den einzig logischen Partner gewandt, nämlich die Berliner Morgenpost, die so fantastischen Datenjournalismus machen. Und dann haben wir zusammen uns verschiedene Datensätze angeschaut von verschiedenen Linien, also auch von S-Bahn-Linien, U-Bahn-Linien. Und dann kam die M29 und dann war ganz schnell klar, die wird es wohl werden, weil da so spannende Datensätze zu sehen sind, die sich so spannend entwickeln, entlang dieser Linie vom reichen Grunewald bis zum armen Neukölln oder bis zum hippen Neukölln mittlerweile. Und deswegen haben wir dann das für die M29 umgesetzt und haben dann versucht, das ein bisschen lebendig zu machen, was da für Menschen wohnen.
Wenn zu mir ein Kollege kommt und sagt, ich habe eine spannende Geschichte, dann sage ich immer, ja, erzähl sie. Was ist spannend? Das ist erstmal nur ein Schlagwort spannend. Was war für Sie tatsächlich das Interessante oder das Elektrisierende oder das Spannende?
Dass es eben in Berlin eine Buslinie gibt, die wirklich die krassen Unterschiede in Berlin im sozialen Gefüge so deutlich macht. Man hat genau gesehen zum Beispiel, dass es so eine X-Entwicklung gab, dass dort, wo die Mieten jetzt besonders stark steigen, nämlich in Neukölln, haben die Menschen die geringste Kaufkraft, haben einfach kein Geld und andersrum im Grunewald steigen die Mieten kaum, die haben aber so viel Geld. Und das gab sich in ganz vielen Datensätzen auch oder das Wahlverhalten zum Beispiel, CDU-Wähler leben alle im Grunewald, linke Wähler wählen alle am anderen Ende der Linie und das war irgendwie ganz spannend zu sehen, da bilden sich die Extreme in Berlin ganz gut ab an dieser einen Linie.
Das ist jetzt erstmal sozusagen aus der Datenmenge heraus gefiltert, dass da was Interessantes zu sein scheint. Das ist der Anfang einer Recherche. Wie sind Sie dann weiter vorgegangen?
Also die Datenrecherche war ehrlich gesagt das mit Abstand aufwendigste. Also ich habe da Excel-Tabellen gepflegt, da Donnerwetter, das waren einige Megabyte. Und das alles zu visualisieren war dann auch ganz spannend. Und dann haben wir eben angefangen dazu, die Daten auszuwerten, schriftlich auszuwerten und haben dann noch zwei Reportagen vor Ort produziert, um die Geschichte nicht nur vor Daten leben zu lassen, sondern eben auch wirklich Menschen zu zeigen und zu hören, die da wohnen und die genau das abbilden, was wir versucht haben, wie die Linie so spannend ist.
Aber es ist natürlich hier angenehm zu wohnen. Obwohl ich aus Kreuzberg stamme, wohne ich hier heute fast billiger als meine Söhne in Kreuzberg. In einer einfachen Mietwohnung natürlich. Keine Villa, ist klar.
Und hier haben wir auch noch Vermieter und Eigentümer, zum Beispiel da drüben eben dieses Eckhaus da drüben gehört, der also sehr seriöser Vermieter ist. Hier wird nicht auf schnelle Geld geachtet, hier ist man gediegen in der Gegend. Ne?
Das ist für mich immer auch so eine interessante Reise, selbst wenn ich recherchiere, dass man erstmal ja so eine Arbeitsthese hat anhand einer Anfangsrecherche. Inwieweit haben Sie für sich selber noch Überraschungen erlebt? Also kann man das wirklich so eins zu eins nehmen, was man anhand der Daten herausfiltert, und wenn man dann vor Ort geht, wird das bestätigt oder kippt das irgendwann? Oder ganz konkret gefragt, gab es da so Momente, wo Sie gesagt haben, also man muss schon den Computer verlassen, Datenjournalismus allein reicht nicht?
Na klar, also Datenjournalismus lebt am Ende auch meistens davon, wenn es irgendwie die Geschichte noch dahinter gibt und nicht einfach der rohe Datensatz. Aber in dem Fall war es schon so, dass die Datensätze auch das bestätigt haben, was wir dann vor Ort erlebt haben. Also ich habe Stunde um Stunde in diesem Bus verbracht und bin dann an allen Haltestellen ausgestiegen und habe mir das angeschaut. Und auch an den beiden Haltestellen, wo wir die Videos produziert haben oder in dem Audioteil, hat man schon gemerkt, es ist schon so. Also wir standen am Hermannplatz und ich habe Leute angesprochen und habe denen nicht gefragt, habt ihr übrigens auch Geldprobleme und könnt ihr überhaupt noch die Miete leisten, sondern wir sind einfach mit denen ins Gespräch gekommen und das ist genau das, was sie erzählten, dass sie wegziehen müssen vom Hermannplatz, weil sie es nicht mehr leisten können, weil die Mieten so stark steigen. Deswegen am Ende war das ganz toll zu sehen, dass die Datensätze eben doch das genau abgebildet haben, was dann die Menschen auch vor Ort uns erzählt haben.
Würden Sie dann jetzt für sich sagen, also dass das Netz mittlerweile so verräterisch ist, dass man den Vor-Ort-Kontakt nicht mehr braucht?
Um Gottes Willen, nein. Also wie gesagt, man braucht hinter den Daten, da leben nun mal Menschen. Man kann da sich Statistiken anschauen, wie man will. Dann hat man trotzdem noch keine Ahnung, wie es da den Menschen vor Ort geht. Deswegen bin ich der größte Verfechter davon, mit Menschen zu reden. Und im Netz lagen die Daten schon mal gar nicht. Also ich meine, wir mussten auch viel telefonieren und das alles zusammentragen und dann nochmal mit den Leuten da vor Ort sprechen. Also ich bin sehr dafür, dass man immer noch mit den Menschen redet, weil das ist am Ende die Geschichte im Journalismus.
Meint Theresa Rentsch über Datenjournalismus und ihre preisgekrönte Reportage über die Buslinie M29. Und das anschließende Lied ist eher zufällig, aber Sie können ja selber gern den Abgleich mit dem Foto machen, was ich getwittert hatte.
So blaue Augen, was ich dann so fühle, ist nicht mehr normal.
Ja, das war ideal. Lang ist's her und es war ein Vorschlag der Musikredaktion, diese Sendung so ein bisschen voranzutreiben. Ich versuche das jetzt auch mit einem hoffentlich auch spannenden Thema, das eigentlich noch so in den Kinderschuhen steckt. Die Nerds sagen da eher Beta, das ist tatsächlich so. Wenn man nämlich unter dem App Store von Google guckt, also beim Android-Betriebssystem, steht da unter dem Stichwort Update, also nicht Update, sondern Update. Das ist eine neue Nachrichten-App, exklusiv für Samsung-Smartphones. Update findet für dich Stories, die dich wirklich interessieren. Mit viel Raketenwissenschaft und ein bisschen Magie suchen wir deine News aus Hunderten von Quellen zusammen. Und je mehr du Update benutzt, desto besser werden unsere Empfehlungen für dich. So erhältst du deinen ganz persönlichen Newsstream. Relevant, inspirierend und übersichtlich. Zusätzlich zu deinem persönlichen Stream stellt dir unsere erfahrene Update-Redaktion das Allerwichtigste aus Deutschland und der Welt zusammen. Auf den Punkt und immer top aktuell. Wir sind Beta und damit noch längst nicht fertig. Das haben einige Journalisten auch in dieser Woche sehen dürfen, beziehungsweise tatsächlich nur sehen dürfen. Man durfte nicht fotografieren, als es eine Demonstration gab im Axel Springer Hochhaus. Aber man konnte mitschneiden. Ich habe einen kleinen Ton sozusagen, nicht rausgeschmuggelt, aber es, wie gesagt, rausgeholt, denn auch Interviews waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht gestattet. Und dort erklärte Peter Württemberger, Chief Marketing Officer bei Axel Springer, verantwortlich für den zentralen Vermarktungsbereich Axel Springer Media Impact, dass von Samsung, und das hat man wohl sehr überraschend zur Kenntnis genommen, 43-44% in Deutschland die Handys kommen. Und damit sei so Samsung.
Also ein großer Distributions- und Technologiepartner, der aber eben keine Content-Kompetenz hat, schon gar keine journalistische Kompetenz. Und da trafen also zwei erstmal sehr unterschiedliche Welten aufeinander, die dann aber sehr schnell gesehen haben, dass da eine Symbiose zwischen diesen zwei Ausrichtungen der Unternehmen ist. Nämlich Axel Springer als Markenführer journalistischer Kompetenz und Samsung als Distributionspartner für diese journalistische Kompetenz. Und ich will Ihnen an einem Chart vielleicht vorab, bevor Jan-Erik Peters dann als Entwickler und als Produktchef Ihnen das Produkt auch in einer Art Schulterblick vorstellen wird, einmal auf ein paar Trends im Digital Publishing, aber eben auch im Nachrichtenkonsum der heutigen Zeit eingehen. Zum einen sind wir in einer Zeit, in der wir nicht mehr zu bestimmten Geräten wie dem TV-Gerät oder dem Radio oder anderen Geräten hingehen, sondern es bei uns bei uns führen. Die Amerikaner nennen das Always On, also die Erreichbarkeit, ständige Erreichbarkeit, was eben dazu geführt hat, Sie sehen das an den Charts, dass der Nachrichtenkonsum deutlich gestiegen ist in den letzten Jahren über die mobilen Endgeräte. Zweitens hat stattgefunden, nicht nur in der Musikindustrie, wo ganze Alben in kleinsten Tracks vermarktet wurden, beispielsweise über iTunes oder andere Plattformen, ein Debundling von Content, also die Entbündelung von gesamten Content-Angeboten, aber eben nicht nur in der Musikindustrie, sondern auch in anderen Bereichen, auch im Magazin, insbesondere im Newspaper-Bereich. Auch dort werden einzelne Stücke heute vertrieben über große Plattformen. Das war der Trend des Jahres 2015, dass Verlage angefangen haben, diese großen Plattformen wie beispielsweise Facebook, Instant Articles zu nutzen, um auf anderen großen Traffic-Plattformen ihre Marken zu führen. Das hat dazu geführt, dass auch andere Player auf den Markt gekommen sind wie Apple News, bisher nur in USA, in UK und in Australien verfügbar, aber eben auch Facebook Notify in den USA verfügbar, aber auch andere Aggregatoren. Und der dritte Punkt ist das, was immer wichtiger wird. Durch die Informationsüberflutung, die wir alle tagtäglich bekommen, ist das Thema Relevanz für uns alle wichtiger geworden. Relevante Informationen, aber natürlich, wenn Sie an den E-Commerce-Bereich denken, bei Amazon, bei eBay, auch die relevanten Transaktionsmöglichkeiten. Übertragen auf den Nachrichtenkonsum heißt es, die personalisierten Empfehlungen, entweder von anderen, also in den Social Media, und das sehen Sie im rechten Chart, dass die Nutzung über Social Media dort drastisch zugenommen hat, oder eben über die maschinellen Möglichkeiten, heute Empfehlungen zu bekommen. Diese drei großen Trends, die haben uns angeregt, in den Diskussionen mit Samsung ein gemeinsames Produkt zu entwickeln, was alle diese Möglichkeiten in einer Lösung anbieten wird, exklusiv für Samsung-Kunden, exklusiv und prominent eingebunden in die Samsung-Geräte. Und was dieses Produkt Update auch bedeutet und was es für ein USP, einen besonderen Nutzen und Nutzwert hat, das wird Ihnen Jan-Erik erläutern.
In Deutschland und Polen, wo wir ja seit der IFA mit einer Beta-Version auf dem Markt sind, wählen wir pro Land, werten wir ungefähr 250 Quellen aus. Darunter sind einfach alle relevanten Nachrichtenangebote der Länder, aber außerdem auch Blogs und Ähnliches. Und später im kommenden Jahr wollen wir auch mit einem Premium-Konzept antreten, also Inhalte anbieten, die hinter Bezahlschranken liegen. Daran arbeiten wir gerade. Update besteht aus zwei Bereichen, die ich Ihnen gleich dann zeigen werde. Top News und My News. Top News ist ein echter USP. Das bietet so kein anderer. Also alle Geschichten, die wir hier empfehlen, sind ausgewählt von ausgebildeten Journalisten, von einem redaktionellen Team. Wir werden in jedem Land, in dem wir antreten, ein Redaktionsteam haben. Und der Angang ist auch ein publizistischer. Wir wollen nicht, dass etwas passiert, was bei News-Aggregatoren sehr leicht passieren kann, dass der Nutzer nämlich in der Filterbubble verschwindet und nur noch die Nachrichten bekommt, die ihn persönlich individuell interessieren und er dann gar nicht mehr mitbekommt, wenn in New York Flugzeuge ins World Trade Center krachen. My News sind dann die Geschichten, die individuell abgestimmt sind auf die eigenen Interessen, ausgewählt von der Maschine, aber ebenfalls nach einem einzigartigen System, das so kein anderer hat. Wir arbeiten nämlich nicht mit einem, sondern mit 24 Algorithmen, die nach dem, so nennen wir das, Symphoniekonzept funktionieren. Die Geschichten werden also nicht nach einer vermeintlichen Relevanz ausgespielt, sondern wie in einer Symphonie oder man könnte auch sagen wie in einer Zeitung mit einem bestimmten Rhythmus. Um es mal ganz einfach zu sagen, wenn man eine traurige Geschichte gelesen hat, dann sollte die nächste möglichst eine heitere sein.
Hier geht es im Podcast weiter. Den können Sie in der Nacht zum Montag bei radio1.de runterladen. Sie hörten Jan-Erik Peters. Sie werden sich erinnern, der war bis letzte Woche noch Welt-N24-Chefredakteur und ist jetzt verantwortlich eben für Update. Sein offizieller Begriff auf der Visitenkarte ist Chief Product Officer, Deputy CEO. Und wir sind verabredet für das nächste Jahr, wenn es etwas Relevantes zu dieser neuen Nachrichten-App zu sagen gibt.
Der Podcast. Hören im Netz.
Und damit sind Sie im Podcast-Bonustrack. Daher gleich weiter mit Jan-Erik Peters. Genau da, wo der Vortrag in der Live-Sendung abgebrochen ist, geht's jetzt weiter.
Ja, und das zeige ich Ihnen jetzt, wie das aussieht. Jetzt müsste das mal eingespielt werden. Vorhin hieß es hier, hat Edda Fels gesagt, alles kann gezeigt werden. Ich wäre dankbar, wenn das nicht fotografiert und auch morgen ab 8 Uhr nicht auf Twitter oder Facebook erscheinen würde, weil das etwas ist, was A, jetzt nur Sie exklusiv sehen und kein anderer und B, trotzdem nicht das sein wird, mit dem wir da im nächsten Frühjahr dann auf den Markt kommen werden, sondern das ist der aktuelle, heutige Stand der Entwicklung. Die Entwicklung, und das hat mich sehr fasziniert, als ich dort neu angefangen habe und die letzten 3 Monate waren so eine Phase, wo ich für die Welt und Update gearbeitet habe, wie agil dort gearbeitet wird. Seit Mai arbeiten die Engineers an dem Produkt und wir sind jetzt bei Version 4155. Also jeden Tag werden da neue Varianten eingespielt. Natürlich nicht immer mit bahnbrechenden, sondern auch mit kleinen Veränderungen. Aber das ist wichtig, dass Sie das wissen. So wird das dann nicht aussehen, aber es zeigt deutlich, nach welchem Konzept das funktionieren soll. Wir sind erfreut und ich bin auch ein bisschen erstaunt, wie gut die Bewertung schon für die Beta-Version ist, die in Deutschland und Polen auf dem Markt ist. Wir erreichen im Google Store und im Samsung Store zwischen 4 und 4,6 Sternen von 5 bei der Bewertung. Dafür, dass wir auch noch gar nicht zufrieden sind, ist das schon ganz erstaunlich. Und mehr als 50% der Nutzer, die wir haben, sind auch wiederkehrende Nutzer, also die da nicht nur einmal reingehen, sondern immer wieder kommen. Das ist auch nicht das finale Design, auch das wird sich verändern. Aber Sie sehen, oben ist der Top-News-Bereich. Der Top-News-Bereich, das sind die von der Redaktion ausgewählten Geschichten. Ich habe eben schon gesagt, wir wollen in jedem Land, in dem wir starten, eine eigene kleine Redaktion haben. In Deutschland und Polen sind das 6 bis 9 Kollegen, die da auch jetzt schon arbeiten, alles ausgebildete Journalisten. Wenn wir jetzt hier in diesen Bereich reingehen, dann werden da immer so 6, 7, 8 Geschichten ausgespielt, von denen die Redaktion völlig unabhängig entschieden hat. Das sind Geschichten, die man kennen sollte als informierter Bürger, um mitreden zu können. Die werden also kuratiert von der Redaktion. Es werden die ursprünglichen Quellen ausgesucht, also auf welche Geschichte verlinkt man. Hier ist es beispielsweise NTV. Hier hat man das Handelsblatt, hier ist das Spiegel Online. Also es sind alles Geschichten, die auch im Moment tatsächlich in einer anderen Optik in der Beta-Version da draußen den Nutzern gezeigt werden. Es kann auch mal ein Kommentar sein, wie hier zum NPD-Verbot. Oder ich glaube, wir haben hier hinten auch noch ein Video des Tages. Wenn wir dann in so eine Geschichte reingehen, dann verlinken wir, und auch das, und da würde ich sagen, das ist neben der Tatsache, dass wir überhaupt so einen Editorial Part haben und neben der Tatsache, dass wir dieses spezielle Symphoniekonzept haben, ist der dritte USP unserer Update-App. Wir verlinken nämlich direkt auf die Seiten der Publisher.
Und das tun wir, weil wir ein journalistisches Haus sind und wir Publisher damit stärken wollen. Also der Traffic geht auf die Seiten der Publisher. Das ist das, was jetzt hier, was war das, NTV ausspielt. Man kann jetzt sogar bei NTV weiter surfen und wenn man dann aber zurückgeht, dann landet man wieder in der Update-App. Der andere Bereich sind MyNews. Das sind die individualisierten Geschichten. Individualisiert und auf die persönlichen Interessen zugeschnitten, einmal durch explizite Auswahl. Also ich habe die Möglichkeit, aus sehr vielen Themenbereichen das auszuwählen, was mich interessiert. Also ist es Sport, ist es Politik, sind es Tiere? Und wenn es Tiere sind, sind es dann Katzen oder Hunde. Das geht also sehr tief rein und wird noch tiefer reingehen, wenn wir dann auf den Markt kommen. Und auf der anderen Seite aber auch implizite Auswahl. Das heißt, die Maschine lernt, diese Algorithmen lernen, was ich lese. Ich habe jetzt hier für dieses Beispiel, für diese Vorführung, das bei mir jetzt mal sehr eng zusammengeschnitten, nämlich nur auf Wirtschaftsthemen und digitale Themen. Das heißt, man kann da wirklich sehr eng auch arbeiten, denn all das, was man wissen muss, bekommt man ja schon in dieser Need to Know, in der Top-News-Sektion. Hier haben wir was Digital Life. Und das funktioniert dann halt ganz genauso. Wenn Sie da jetzt reingehen, dann landet man auf der Originalseite. Und hier, ganz schön, dass das gerade kommt, funny, wir spielen auch dort immer wieder Geschichten ein, die vorher nicht ausgewählt wurden als Interessensgebiet, sondern wo wir sagen, wir wollen ein Erlebnis schaffen, wie man das ja auch bei Zeitungen hat. Man wusste gar nicht, dass man sich dafür interessiert oder dass man das lesen will. Das wird also nach so einer Art Zufallsprinzip immer wieder passieren. Eine Sache will ich Ihnen noch zeigen und dann glaube ich, müssen wir hier auch schon aufhören. Ich könnte noch ewig reden, aber gehen wir mal in die Einstellungen. Man kann hier auch unterschiedliche Länderausgaben auswählen. Wir bereiten das jetzt gerade für 4 Länder vor. Wenn ich jetzt Englisch einstelle und dann zurückgehe, dann haben Sie Ihre Business-Themen und Digital-Themen zugeschnitten auf den englischen oder englischsprachigen Markt. Und das kann man auch mit Französisch machen, mit Polnisch und unter Umständen in Zukunft dann mit noch mehr Sprachen. Peter.
Ja, vielen Dank, Jan-Erik. Vielleicht ein Wort noch zu dem Produkt. Das, was uns jetzt in den Market Researches, und wir haben sehr viel Marktforschung natürlich mit Samsung gemeinsam gemacht in den letzten Wochen, ist eine Antwort von den Nutzern, die begeistert ist: It's so simple. Und ich glaube, je mehr man durch Technologien und durch neue Geräte abgelenkt ist, man erholt sich fast schon dabei, dieses Swipen nach oben, dieses Streichen nach oben, dieses Karte für Karte im Überblick fast schon genießen zu können. Das ist ein erholsamer Nachrichtenkonsum im Gegensatz zu dem, der zu sehr überfrachtet ist mit verschiedenen Nachrichten auf einer Seite. Hier noch 3 Charts für Sie, um ein wenig das Ökosystem zu erklären. Im Zentrum unserer Bemühungen steht immer das Thema Relevanz. Und zwar Relevanz für den Nutzer durch Empfehlungen der Journalisten einerseits für die Top News und des technischen Algorithmus, der lernt das Verhalten der Nutzer, auf der anderen Seite. So bekommen die Nutzer geliefert durch Update die relevantesten Informationen. Aber das reicht nicht, weil wir wollen natürlich auch ein Geschäftsmodell für Publisher und für Werbekunden etablieren. Und deshalb bekommen darüber, dass wir wissen, welche unserer Nutzer sich für welche Themen, wie Jan-Erik das beschrieben hat, interessieren, bekommen die Werbekunden auch die relevantesten Nutzer zugeführt. Und auf der anderen Seite sind die Publisher, unsere Verlagspartner, die mit uns kooperieren, dadurch, dass sie uns einen Teil ihrer Informationen zur Verfügung stellen und die Nutzer, die besonders daran interessiert sind, darauf klicken und zu den Verlagsseiten rübergehen. Übrigens in der Update-Welt bleiben durch den Update-proprietären Browser. Und so können wir den Verlagspartnern die für sie relevantesten Nutzer zuführen. Und daraus entsteht insgesamt ein Ökosystem, das jeden dieser drei Parteien, mit denen wir kooperieren, hilft. Lassen Sie uns ein wenig noch eingehen auf diese beiden Partner, die Verlage und die Werbetreibenden. Bei den Verlagen ist es eben entscheidend, und das haben jetzt die Gespräche auch mit internationalen Verlagspartnern wie der New York Times, wie der Times in London, wie der Financial Times etc. ergeben, dass sie über uns in das Zentrum der User Experience eines Samsung-Handys kommen. Eines Smartphones, in dessen zentraler Umgebung, der Home, sie positioniert werden über das Vehicle Update. Und diese Samsung Autobahn, ich hatte es erwähnt, 50 Millionen neue Smartphones pro Jahr in Europa. Und wenn wir nur einen Teil davon zu unseren zukünftigen Nutzern machen, werden das auch potenzielle Nutzer unserer Verlagspartner. Das Angenehme, by the way, in diesem Fall ist, dass es sich um eine komplett Adblocker-freie Umgebung handelt. Dadurch, dass es in einer App integriert ist, in das Samsung-technische System, können Adblocker nicht, wie in dem freien Web, der freien Browser, hier entsprechend installiert und die Werbung der Publisher unterdrücken. Also das ist ein großer Vorteil, der natürlich, wie Sie sich vorstellen können, auch für die Verlagspartner eher fördernd in ihrer eigenen Monetarisierung der Inhalte bringt. Der zweite Punkt, schauen Sie auf die rechte Seite, das ist diese dramatische Entwicklung des mobilen Werbegeschäftes in den USA. Jetzt kann man sagen, diejenigen, die sich damit auskennen, sagen ja, in Deutschland hat das aber immer erst noch einen Anteil von 15-20%. In den USA ist es aber mittlerweile so weit, dass das mobile Werbegeschäft das Desktop-Werbegeschäft über Banner eingeholt hat. Und das ist ein Trend natürlich, der es absolut richtig erweist, zum richtigen Zeitpunkt mit der Entwicklung einer derartigen Content-Solution zu beginnen, die absolut und exklusiv nur für Mobilgeräte destiniert ist. Und das Zweite, das ist das Update-Werbekonzept. Und Sie wissen, dass ich lange für die Werbung innerhalb von Springer verantwortlich war. Und das Übelste, was ich immer gehört habe von meinen Kollegen Chefredakteuren, war, bitte knall mir nicht die Seite voll, insbesondere im mobilen Bereich, mit nervenden Layer-Ads, wo man nur ganz schwierig über ein Kreuz diese Ads wegklicken kann. Und genau das wollen wir hier nicht machen. Sondern hier wird Werbung integriert als eine der Karten, die der Nutzer swiped. Und damit eben nicht ein störendes Element ist, sondern, wenn Sie so wollen, ein nativ eingebettetes Element ist. Ausgeliefert entweder über Direktvermarktung oder über Programmatic. Und wichtig, in Zukunft natürlich auch hier getargetet auf die persönlichen Präferenzen des Nutzers. Natürlich auch auf sein persönliches Verhalten getargetet. Natürlich auf die Umgebung, wo er gerade ist. Auf das Wetter meinetwegen, aber auf andere Targeting-Möglichkeiten. Und wir werden dort ein sehr cleanes, natürlich auch für Native, aber Display und fürs Video-Werbe-Ökosystem entsprechende Formate anbieten. Ja, der nächste Schritt geht Richtung Launch. Wir werden also im Frühjahr nächsten Jahres launchen. Bisher ist das alles noch Daniel Düsentrieb im eigenen Bereich mit Nutzern, die uns extrem viel gutes Feedback gegeben haben, aber auch kritisches Feedback, sodass wir weiterentwickeln konnten. Und wir wollen natürlich in andere Länder hineingehen und das gemeinsam mit Samsung. Samsung ist ja nicht nur ein Mobilfunkhersteller im Rahmen von Smartphones, sondern hat auch andere Produkte auf dem Markt. Wir sind seit neuestem auch auf der Gear S2, das ist die Watch von Samsung mit unserem Produkt, mit Update. Aber wir wollen natürlich auch auf andere Geräte in der Zukunft. Darüber können wir das Geschäftsmodell weiter steigern. Darüber können wir für die Publisher ein Vehikel sein, um an Endkunden heranzukommen. Das liegt natürlich nahe, dass das Tablets sind. Aber das können auch TV-Geräte sein. Und last but not least ist Samsung ein großer Hersteller von Home Appliance Devices, also Kühlschränke und so weiter. Und Sie können sich vorstellen, dass auf all diesen Geräten in Zukunft auch Displays sein werden, die man entsprechend auch für Content und Nachrichten und Breaking News nutzen kann. Und last but not least, das ist für uns entscheidend und in den Gesprächen mit Samsung deutet sich das immer stärker heraus. Nächste Woche fahren wir wieder nach Korea für die konkrete Planung des nächsten Jahres, dass wir eine Top-Position bekommen werden. Da wir uns exklusiv nur für Samsung, damit diese 43% Marktanteil in Deutschland, zu versorgen sehen, werden wir im Gegenzug natürlich auch die bestmögliche Positionierung bekommen. So far so good, Jan-Erik.
Ja, vielleicht noch einen Punkt, weil du darüber gesprochen hast, welche Vorteile es hat, dort nicht nur prominent, sondern überhaupt integriert zu sein, also zum Beispiel keine Adblocker. Möchte ich nochmal auf diesen Punkt zurückkommen, Publisher-App. Die Reaktion, die ich, und ich bin ja neben dem redaktionellen Teil und dem Produkt selbst auch für die Beziehung zu den Publishern zuständig und habe da mit vielen gesprochen, sind ausgesprochen gut, weil wir die Publisher nicht in ein geschlossenes System hineinzwingen, wie Apple News, Facebook Instant Articles, sondern den Traffic sozusagen direkt zu den Publishern bringen und außerdem auch bereit sind, da sind wir auch gerade in Gesprächen, wie das genau aussehen kann, Daten zu liefern. Publisher, das wissen wir ja selbst aus unserer redaktionellen Erfahrung, sind ja daran interessiert zu erfahren, wer liest eigentlich meine Geschichten, welche werden gelesen, von wem. Und da sind wir gerne bereit, diese Daten mit den Verlagen zu teilen.
Herzlichen Dank.
Jan-Erik Peters und Peter Württemberger von der Axel Springer SE zur Update-App. Eine Ankündigung ist noch offen. Die Eröffnungsrede zum Deutschen Reporterpreis 2015, gehalten von Kurt Schnippen, hier jetzt in voller Länge.
Ja, so kriegt man einen Saal ruhig, möglichst laut rumballern. Herzlich willkommen zum Deutschen Reporterpreis 2015. Besonders begrüße ich die über den Saal verteilten 76 Vorjuroren, die eine schöne Aufgabe hatten, sich in einem Monat durch 1400 Texte zu lesen und daraus die nominierten Texte zu filtern, die dann heute wiederum die 25 Juroren sich angucken durften, um daraus dann die 11 Preisträger zu destillieren, die jetzt im Laufe des Abends Ihnen dann vorgestellt werden. Herzlichen Dank für die Vorjuroren und die Juroren. Eine der Juroren heute war Diana Zingler. Die hebe ich hervor, weil sie eigentlich steht für diesen Reporterpreis, so wie wir uns ihn vorstellen. Das heißt, im Netz können sich ja Teilnehmer unseres jährlichen Workshops beteiligen an der Jurierung in der Kategorie Beste Reportage. Und dann losen wir in einem komplizierten Verfahren aus denen, die sich da beteiligen, die eine Frau oder den einen Mann aus, der dann heute teilnehmen darf an dieser Jury. Diana Zingler ist Textchefin in der Funke Zentralredaktion. Und sie ist insofern ein Sinnbild, weil für uns eigentlich die Diskussion über Texte der Sinn des Preises ist. Nicht so sehr das Preisgeld, das es bei uns gar nicht mehr gibt, weil wir irgendwann zu wenig Geld hatten, um Preisgelder auszugeben. Immerhin reicht das Geld aber für das Essen und den Wein hier. Wer sich beklagt, überweist uns doch bitte mal eine Spende, um das Essen und den Wein noch besser zu machen. Vor 7 Jahren haben wir angefangen und damals eine Ausschreibung fabriziert, die ging ungefähr so: Der Sinn eines Journalistenpreises ist die Diskussion darüber, was ausgezeichneter Journalismus ist. Wir verstehen den Reporterpreis deshalb als Beitrag zur Qualitätsdebatte im Journalismus, als großes Forum der Auseinandersetzung, als Schaufenster der vorbildlichen Texte. Wir wollen möglichst viele Journalisten motivieren, solchen Texten nachzueifern und besonders dort Anreize schaffen, wo gute Texte unter schwierigen Bedingungen entstehen. 2009 formuliert, in Stein gemeißelt und heute immer noch gültig, mit dem kleinen Problem, über das ich heute Abend nicht reden will, dass wir das Gefühl haben, wir werden immer besser, aber die Leser haben das Gefühl, wir werden immer schlechter und lesen uns weniger und vor allen Dingen kaufen uns weniger. Vor 7 Jahren haben wir sehr weitsichtig diesen Preis eingerichtet als Print- und Online-Preis. In diesem Jahr haben wir Datenjournalismus, Innovation und andere Kategorien dazugepackt, um noch mehr eigentlich deutlich zu machen, dass Journalismus eine Sache ist, die sich jedes Jahr verändert und darum müssen sich auch die Preise verändern. Damals, 2009, hatten wir drei, vier wichtige Menschen, die uns auf die Beine geholfen haben. Einmal Doris Dörrie, die in der Jury war, Klaus Kleber, der in der Jury war, Axel Hacke, die sind auch jetzt wieder dabei. Und wir hatten Frank Schirmacher. Frank Schirmacher hat auf der ersten Preisverleihung die Rede gehalten und die habe ich mir nochmal angeschaut. Und wenn ich heute so ein bisschen angefasst bin, dann liegt das daran, dass mich im Laufe des Nachmittags zwei, dreimal die Dinge so übermannt haben, dass ich mal gucken musste, was in der Minibar des Hotels so Hochhaus so vorrätig ist. Frank Schirmacher hat damals in seiner Rede etwas gemacht, was ich nur zitieren kann, weil ich kein Frank Schirmacher bin. Er hat den Bogen geschlagen vom Theater zum Journalismus. Er hat damals gesagt, das Theater des Aristoteles ist quasi wie ein Leitartikel. Er braucht den Chor, der für die Blödmänner nochmal sagt, was eigentlich der Sinn des Artikels ist. Und dann gibt es das Drama von Shakespeare, wild, chaotisch, narrativ und vor allen Dingen ein Drama, das ohne eindeutige Botschaft auskommt. Und ich wollte mich dann eigentlich so jetzt an diesem Gedanken weiter hangeln im Laufe des Nachmittags und wollte die ganze Flüchtlingskrise zerteilen in Aristoteles und Shakespeare. Aber mich hat dann übermannt eigentlich der viel wichtigere Gedanke, dass uns Frank Schirmacher fehlt. Als Stimme des bürgerlichen Lagers, das in die Zukunft denkt. Weil in den letzten Wochen und Monaten habe ich eigentlich aus Blättern wie FAZ Welt, leider auch Cicero oder anderen Blogs, immer nur dieses ängstliche, nach hinten gewandte Denken erlebt. In schrecklichen Texten, in schlimmen Tonen, in ganz seltsamen Gedanken. Und für mich ist in diesen letzten Monaten oder diesem Jahr ist nicht nur Matosek durchgeknallt, sondern einige sind durchgeknallt, die ich eigentlich sehr, sehr schätze. Drei Dinge haben mich in diesen Texten gestört. Einmal dieser weltabgewandte Migrationsrassismus, also in dem, der zu uns kommt, zunächst den sehen, der uns stört. Und hinter diesem Rassismus steckt, glaube ich, das Unvermögen, zu realisieren, dass wenn man in einem Land wie Deutschland lebt, das eine große Wirtschaftsmacht ist, das Waffen exportiert, dass man einfach ertragen, hinnehmen und zum Teil auch genießen muss, dass viele Menschen auf der Welt uns so toll finden, dass sie hierher kommen möchten. Bitte. Zweitens hat mich gestört diese ganz billige Merkel-Fixiertheit, weil sie letztendlich alle Probleme reduziert auf ein paar Merkel-Selfies und auf irgendeine Äußerung an irgendeinem Wochenende. Zu glauben, dass das die Ursache ist für Völkerwanderung, ist eine solche Verniedlichung dieser Probleme, dass man sich tatsächlich einen Frank Schirmacher zurückwünscht. Drittens dann diese lähmende Angstfront, die längst von den Straßen Dresdens über Pegida, AfD, nicht über Facebook, sondern auch in die Redaktionen dieser Zeitungen geschwappt ist und immer dieses Reden oder die Schreiben darüber, man müsse den besorgten Bürger ernst nehmen und darum müsse man halt seine Sorgen anheizen. Anders erlebe ich diese Texte nicht. Bei uns im Spiegel, im Atrium steht dieser schöne Spruch von Rudolf Augstein, sagen, was ist. Und jeden Morgen, wenn ich da in diesen Wochen an diesem Spruch vorbeigekommen bin, habe ich ihn quasi ergänzt und bedenken, was daraus folgt. Ich glaube, heutzutage kann man nicht einfach sagen, was ist oder schreiben, was ist, sondern muss ich auch als Journalist darüber klar werden, was man mit dem, was man schreibt, bewirkt. Es muss ja nicht so weit gehen, dass man dann den Chor in den Texten auftreten lässt. Ich erlebe den deutschen Journalismus tief gespalten. Als eine Abteilung, die hält die andere für herzlos und wiederum die andere Seite hält die andere für kopflos. Ich bin mehr bei den Kopflosen, aber ich halte auch diese Trennung für Blödsinn. als wenn es Gefühle gibt, die nicht durch den Kopf gehen. Jedes Gefühl von Liebe wird im Kopf geprüft und auch Empathie für Flüchtlinge wird im Kopf geprüft. Andererseits jeder, der Obergrenzen für vernünftig hält und sie herbeischreiben möchte, ist auch nicht herzlos. Also dort ist von beiden Seiten, glaube ich, mehr Verstand nötig. Diejenigen, die sich in der Helferszene engagieren, unterscheiden sich letztendlich von denen, die sich nicht engagieren, nur an einem Punkt. Sie haben begriffen, wie wichtig Integration ist, und darum fangen sie einfach damit mal an. Und der junge Syrer Muhammad mit abgeschlossener Medizinerausbildung, der seit 2 Monaten bei uns im Hause lebt, wenn man 5 Kinder hat, kommt es auf das 6. auch nicht mehr an, zumal wenn die 5 Kinder aus dem Haus sind. Der wird in 1 oder 2 Jahren irgendwo in einem deutschen Krankenhaus sein, weil er gut Englisch spricht, weil er jeden Tag 4 Stunden Deutschunterricht nimmt. Um den mache ich mir keine Sorgen. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um seine 5 Freunde, die mit ihm zusammen aus Hama bzw. Aleppo gekommen sind. Da würde ich sagen, 2 von denen schaffen es möglicherweise nicht. Aber das ist ja kein Argument gegen Angela Merkel oder wen auch immer. Das ist einfach nur die Aufforderung, auch um diese neuen Bürger zu kämpfen. Heute Nachmittag hat mich eine zweite Sache sehr beschäftigt, nämlich dieses Zitat, was jetzt den Journalisten immer entgegengehalten wird, die sich im weitesten Sinne für die Aufnahme von Flüchtlingen stark machen, nämlich das berühmte Zitat von Hans-Joachim Friedrichs: Ein Journalist soll sich nicht gemein machen mit einer Sache, auch nicht mit einer guten. Ich bin sozusagen nicht Erfinder oder Schöpfer, aber ich bin Transporteur dieses Zitats, weil ich damals zusammen mit Jürgen Leinemann am Sterbebett von Hans-Joachim Friedrichs diesen Satz gehört habe. Und da haben wir natürlich nachgefragt, was meinst du damit? Und er hat es eingegrenzt an die in einem sehr politischen, gerade parteipolitischen Sinne. Also, wenn die SPD das Ehegattensplitting abschafft und ich als Journalist finde es gut, dann darf ich in der Anmoderation des Beitrages nicht erkennen lassen, dass ich das gut finde. Also eine ganz simple kleine Sache. Daraus zu machen, dass ein Journalist quasi ein haltungsloser, emotionsloser Moderator, Journalist sein sollte, dem man seine Haltung nicht anmerkt, ist eine vollkommene Pervertierung. Und wenn man sich heute angucken will im deutschen Fernsehen, wie man Haltung transportiert, ohne zu missionieren, dann soll man Karin Mioska, Anja Reschke, Klaus Kleber oder in Österreich Armin Wolf zuschauen. Für mich ist in den letzten Monaten der Begriff, oder nicht der Begriff, sondern die Institution Qualitätsjournalismus zerfallen. Es war immer ein komischer Begriff, als gäbe es irgendwie die Stiftung Warentest oder irgendein TÜV-Siegel für Zeitungen. Vollkommener Unsinn. Was es gibt tatsächlich, habe ich gelernt in diesen Monaten, sind Qualitätsjournalisten, denen ich vertraue. Was bedeutet, dass andere ihnen möglicherweise nicht vertrauen? Also es sind Journalisten meines Vertrauens, denen ich vertraue, weil ich über Monate, Jahre gesehen habe, wie sie die Welt sehen und wie sie darüber schreiben. Es ist etwas vollkommen Subjektives. Und es beinhaltet genauso Blogger wie Richard Gutjahr, Stefan Niggemeier oder Sascha Lobo, wie eben auch bestimmte Redakteure, die ich besonders jetzt in dieser Flüchtlingskrise als Leuchttürme für mich wahrgenommen habe, wie beispielsweise Bernd Ulrich oder Sascha Lehnertz, Martin Kaul von der Taz oder Ulrich Fichtner, meinen Kollegen. Aber das sind meine Qualitätsjournalisten. Und was ich toll finde, hat heute Abend hier überhaupt nichts zu suchen, sondern wir haben eine große Jury, die sich den ganzen Tag Gedanken gemacht hat. Sie hat ihre Preisträger gekürt. Und das ist quasi der einzige Trost für die Journalisten, die heute hier keine Preise, und das sind verdammt viele, also ich schätze mal knapp 300 werden hier heute keine Preise gewinnen. Ich hoffe, Sie haben trotzdem einen schönen Abend. Sie können sich ein bisschen trösten damit, dass es eben 25 Idioten, Journalisten mit Halbwissen, sympathische Kerle, die keine Ahnung von dem Text haben, den Sie geschrieben und so weiter und so fort. Sie können sich dann später an der Bar darüber auslassen und ich werde Ihnen geduldig zuhören. Und Sie können sich trösten mit den immerhin 76 Journalisten, also das ist die dreifache Menge, die sie nominiert hat. Und ich möchte Ihnen sozusagen zu dem kurzen Moment des Ruhmes verhelfen, indem ich Sie jetzt mal bitte aufzustehen, damit Ihre Leute rund um Sie herum erkennen, dass diese 95 Journalisten auch ganz großartige Gewinner sind. Also bitte mal aufstehen und sich feiern lassen. Ja, ein kurzer Moment des Ruhms, der jetzt in sich zusammenfällt. Tut mir leid. Für alle, die jetzt gleich nicht gewinnen werden, habe ich drei Ratschläge. Erstens, ich war immer dann gut, wenn ich keinen Preis gewonnen habe. Che Guevara folgend, verwandelt euren Hass in Energie. Also nutzt diese Energie. Nutzt diese Energie, um in den folgenden Wochen Deutschland in Grund und Boden zu schreiben. Zweitens, beteiligt euch am Nannenpreis. Einsendeschluss ist der 6. Januar. Die haben nach einem Jahr Pause sich, das meine ich gar nicht ironisch, wieder gerappelt. Also neues Spiel, neues Glück. Und drittens, wir haben reichlich Alkohol vorrätig. Auch von unserem Sponsor für diesen Abend, dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe. Am Ende des Abends, vierter Ratschlag, bitte dieses Buch mitnehmen, was irgendwo im Foyer an einem Bücherstand liegt, das heißt Ins Herz der Welt. Das sind Texte von Preisträgern der letzten Jahre, erschienen im Ankerherz Verlag, einem Verlag und einem Verleger mit viel Herz und viel Verstand und vor allen Dingen der schönen Geste, dass der reine Erlös dieses Buches dem Reporterforum und dem Reporterpreis zugutekommt. Jeder Preis, ja. Jeder Preis braucht Geld. Wir sind eigentlich sehr wenig, aber immerhin, wir brauchen auch Geld. Und dass es jedes Jahr kommt, das liegt an der Rudolf-Augstein-Stiftung und dem großzügigen Sponsor Augustinum. Sie werden sich fragen, Augustinum, das ist doch dieses Heim für sehr gut betuchte Senioren. Ja, das ist es. Und dort müssen, dürfen, können die Preisträger dann immer den älteren Herrschaften aus ihren Texten vorlesen. Herzlichen Dank diesen beiden Geldgebern. Der letzte Dank gebührt dem Mann, der gleich durch den Abend führen wird, nüchterner als ich. Er ist Radiomoderator, TV-Moderator, Schriftsteller. Vor allem aber ist er der James Bond unter den deutschen Journalisten. Immer elegant, immer eloquent, gerührt noch besser als geschüttelt. Es ist Jörg Tadeusz. Er wird die Preisträger interviewen. Aber jetzt dann zunächst mal das Video ab für die erste Kategorie freier Reporter. Und ich danke Ihnen, dass Sie mich hier so durch diese Rede begleitet haben. Dankeschön.
Vergessen Sie nicht, Ihre Anzündung zu Ihrer Liebe.